Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ich habe es ja bereits schon in der letzten Ausgabe avisiert, ich werde heute eine kleine Vorausschau machen für die Aktienmärkte 2025. Das heißt, dass wir hier ganz dezidiert mal darauf eingehen werde, was für Themen stehen an, welche Märkte könnten interessant sein, welche Branchen könnten interessant sein, auf welche Unternehmen sollte man natürlich dann entsprechend schauen. Und so weiter und so fort. Also sicherlich eine ganz interessante Folge für alle diejenigen, die sich ja mit Aktienanlagen entsprechend beschäftigen oder eben natürlich auch einfach mal ein paar Hinweise, Tipps und Themen-Setups für das kommende Jahr haben wollen. Ich werde sehen, dass ich dieses Format auch wieder in zwei Teilen mache. Das heißt also vielleicht so ein bisschen den ersten Teil auf die entsprechende makroökonomische Ebene hebe, da so ein bisschen gucke, dann auf die einzelnen Länder, auf die einzelnen Branchen, auf die einzelnen Segmente und im zweiten Teil dann ein bisschen dezidierter auf einzelne Unternehmen eingehe, die zum Beispiel auch jetzt in den letzten Handelswochen, letzten Handelsmonaten eher im Fokus gestanden haben und wo natürlich dann die Frage ist, wie die sich dann im kommenden Jahr, sprich in 2025, weiter gestalten können. Also ich hoffe, eine Ausgabe heute, die euch gefallen wird, und nochmal der Aufruf, wenn ihr zum Beispiel auch selber ein Unternehmen habt oder auch vielleicht eine Strategie für 2025, die ihr als interessant anseht, dann könnt ihr mir die entsprechend gerne in die Kommentarzeile reinschreiben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne nochmal reinschreiben, was ihr zum Beispiel auch für große Risiken für 2025 entsprechend seht, beziehungsweise was für Chancen ihr seht. Also ob ihr das genauso seht, die Themen, die ich hier angesprochen habe, ob das interessante Themen für euch sind, worauf ihr bei euren Investitionen in 2025 achtet und so weiter und so fort. Also ein bisschen auch so ein Mitmachspiel, weil ich nämlich dann sozusagen diese Fragen, diese Anregungen mitnehmen kann, um in den kommenden Ausgaben dann da vielleicht nochmal drauf eingehen zu können. Ja, damit bin ich auch schon mittendrin. Wir gucken mal, welche geopolitischen Risiken und Auswirkungen könnten sich denn tatsächlich in den kommenden Jahren auf die Märkte auswirken. Und hier muss man so ein bisschen differenzieren. Wir haben natürlich auf der einen Seite Europa, die Dachregion, da wo ja viele Zuhörer von euch entsprechend beheimatet sind, natürlich auch verstärkt drauf gucken. Wir haben die klassischen Homebuyers, das heißt also, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, je nachdem, natürlich dann tendenziell auch immer die Aktien kaufen, in dessen Land sie dann wohnen. Also das sieht man oftmals auch bei den Kunden zum Beispiel bei Comdirect, dass die dann eher tendenziell auf deutsche Unternehmen setzen, auf die SAP, Siemens Energies und so weiter, also diese Werte, die einfach im DAX 40 drin sind, Schweizer Bürger, Bürgerinnen, dann tendenziell eher auf die Werte eben aus dem Schweizer Index und in Österreich natürlich das Äquivalente. Und das ist halt auch ganz normal, das hat man häufig, die Amerikaner gehen natürlich auch an die amerikanischen Werte rein, weil dort natürlich entsprechend eher, ja, eben genau dieser Bias-Effekt, dass man kriegt schneller Nachrichten, man hat einen engeren Bezug zu den Unternehmen und das hat im Endeffekt nichts jetzt in irgendeiner Form mit Patriotismus oder dergleichen zu tun, sondern einfach mit der naheliegenden Verständnis oder beziehungsweise natürlich auch Einflussnahme, die man eben dann hat, wenn man eben die Kurse verfolgt und auch natürlich die ganze Medienberichterstattung dazu. Aber na gut, gucken wir eben auf die EWU, da wird natürlich ganz klar ein Thema sein, werden wir im kommenden Jahr die Konjunkturerholung sehen, die im Endeffekt schon seit 2 Jahren ja antizipiert wird. Wie werden sich zum Beispiel auch die außenhandelspolitischen Änderungen der USA in Richtung Europa zeigen? Und vor allen Dingen natürlich auch, wie sind die konjunkturellen Entwicklungen in Asien respektive oder speziell in China? Das heißt also, wenn dort natürlich die Konjunktur wieder läuft, die Binnenmarktkonjunktur, wird das über Zweit- und Drittrundeneffekte auch auf die europäische Wirtschaft abfärben und kann natürlich dazu führen, dass wir hier einfach eine höhere Dynamik bei der Konjunkturerholung sehen, was dann natürlich auch gerade bei den zyklischen Werten, sprich den Unternehmen aus dem Automotive-Sektor, aus der chemischen Industrie, aus dem Maschinenbau entsprechend abfärben wird und da natürlich dann auch positive Aspekte haben wird. Wir werden auch sehen, ob wir tatsächlich so einen kleinen Shift bekommen. Also wer zum Beispiel mal sich den Spaß macht und mal den DAX 40 mit dem MDAX oder sogar dem SDAX vergleicht, dem wird sehr schnell auffallen, dass der DAX 40 nicht repräsentativ ist für all die anderen Subindizes, für die komplette deutsche Wirtschaft, sondern wir haben hier den Effekt eben der großen 5, großen 6 Unternehmen, die international positioniert waren oder sind und hier einfach den DAX 40 nach oben gezogen haben, Wenn man sich den MDAX zum Beispiel anschaut, dann sieht, ist da eine komplett andere Kursentwicklung zu sehen. Wir bewegen uns also hier eher so ein bisschen auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Also hier sind wir ganz weit weg davon, dass man sagen kann, man hat neue Kursrekordstände, sondern ganz im Gegenteil, wir dümpeln da so ein Stück weit um uns her oder herum. Im SDAX ähnliche Bewegungen oder ähnliche Tendenzen, die man dort sieht. Also von daher darf man da sich nicht täuschen lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, sehen wir eine Aufhebung dieses Effekts? Also sprich, werden wir eine Tendenz sehen, dass die Investoren eher auf Small- und Mid-Caps greifen, also dass eben die guten, großen Werte, die gut gelaufen sind, tendenziell eher vielleicht vor sich hin dümpeln, weil zum Beispiel eine SAP mit einem KGV von 95 nicht mehr unbedingt als Schnäppchen zu bezeichnen ist und man dahingehend dann darauf setzt, dass im kommenden Jahr vielleicht die Mid-Caps, also die Unternehmen aus dem MDAX vielleicht mehr Potenzial haben und dann eben durch diese Zyklik, die dann im Endeffekt greifen könnte, gute Kursrisiko- bzw. Chancenrisikenverhältnisse darstellen, sodass da die Investoren im Endeffekt dann zugreifen. Also das sind sicherlich alles Themen, sprich Small, Mid-Caps gegen die Mega- und die Large-Caps, die in Europa eine Rolle spielen, aber nicht nur hier, sondern auch in den USA natürlich. Die Frage ist, wird da die Bewegung, die wir zuletzt gesehen haben, zugunsten der Russell 2000, also der kleineren Unternehmen, weiter anhalten? Sehen wir dort also einen weiteren Trend, dass hier auch eine Umschichtung in Richtung der kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu sehen ist? Das sieht man gerade bei speziellen Themen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Quantum Computing zum Beispiel. Da gibt es einige Unternehmen, die buchstäblich durch die Decke geflogen sind und wo man einfach sieht, dass da viele Investoren bereit sind, kleinere Unternehmen wieder reinzugehen, was hier in Deutschland komplett so ein bisschen ignoriert wird und wo man einfach sieht, dass hier noch wirklich sehr, sehr viele Ressentiments einfach entsprechend vorherrschen, obwohl man kann das Ganze ausweiten. Ich glaube, das ist wirklich auch auf Europa ausweitbar, dass also hier oftmals eine eher größere Kaufzurückhaltung zu sehen ist bei diesen Werten als zum Beispiel in den USA. Dann natürlich die Frage, werden die Magnificent Seven, und da kann man wirklich wieder sagen, dass es eben die glorreichen Sieben sind, weil Tesla ja zuletzt hier eine rasante Aufholjagd vollzogen hat seit Anfang November und sogar neue Allzeithöchststände ausgebildet hat, werden die in den kommenden Jahren auch weiterhin die treibenden Kräfte sein. Da gucken wir uns natürlich dann nachher, oder gucke ich mir in Teil 2 dann nochmal bei den Einzelwerten das Ganze genauer an. Aber das sind natürlich auch Fragen, die man im Hinterkopf behalten sollte und die natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen. In Asien, da natürlich ganz klar die 3 oder die 4 großen volkswirtschaftlichen Zonen, die wir hier gerade eben Europa natürlich als Hauptanlageländer, wenn man eben in diesen Bereich gehen will, sehen, das ist natürlich China, Japan, Südkorea und Indien. Die Länder, die eben eigentlich unterschiedlicher nicht hätten performen können. Wir haben in diesem Jahr den Nikkei sehr gut performt gesehen, also in 2024. Auch Indien konnte ganz gut abschneiden. Der Kospi ging zumindest mal bis vor einigen Tagen noch ganz gut, aber China hat hier und da doch des Öfteren mal die Flügel hängen gelassen, hat sich zwar angeschickt, so Anfang Oktober mal eine ordentliche Rallye hinzulegen, die aber dann auch wieder konsolidiert wurde. Und genau da ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es da weiter? Also sprich, wie wird China, und da sind auch die Geschicke, die eben in China von der konjunkturellen Seite zu sehen sind, nicht nur für Europa abstrahlend, sondern natürlich auch für die anderen, teilweise Anrainerländer, teilweise natürlich auch anderen asiatischen Staaten, sehr, sehr wichtig. Das Ganze auch auf Australien natürlich übertragbar. Sprich, wenn in China die Konjunktur brummt, dann wird natürlich auch entsprechend Japan davon profitieren. Dann wird Indien weiter davon profitieren und dann wird natürlich auch Südkorea davon profitieren. Als auch natürlich Australien als klassisches Rohstoffland, was natürlich die Nähe eben zum pazifischen Raum einfach da hat, sodass man natürlich davon ausgehen kann, wenn eben die Konjunkturlokomotive in Asien durch China wieder auf Hochtouren läuft, dann steigert sich die Nachfrage nach entsprechenden Basismetallen, Energieträgern, alles mögliche, Industriemetallen halt im weitesten Sinne, die kommen eben teilweise aus Australien, also Eisenerz und Co. Und das wird natürlich dann entsprechend stärker nachgefragt. Also eine ganz interessante Gegebenheit, die man schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, wenn man eben an Allokationen denkt im kommenden Jahr und sich überlegt, Mensch, wo kann ich denn drauf setzen, um davon profitieren zu können. Ja, große Gewinner und Verlierer an den Märkten wird es wahrscheinlich auch wieder geben, hängt natürlich auch ganz klar davon ab, wie sich entsprechend dann zum Beispiel die Wirtschaftsstimulationsprogramme in China darstellen werden. Sicherlich eine ganz, ganz große Wette, die man eben hat, ist China. Ich glaube, hier wird man aber noch ein bisschen Zeit brauchen. Die ersten vielleicht zwei Quartale werden erstmal so ein bisschen auch davon geprägt sein, dass man einfach diese Unsicherheit hat, ob die Stimulationsprogramme oder das Stimulationsprogramm, was dann eben vielleicht lanciert wird, wie das greift, wie lange das braucht, wie das ausgestaltet wird. Alles Themen, die natürlich erstmal geklärt werden müssen und die nicht von einer Woche auf die nächste entsprechend Antworten bekommen, sondern wo man einfach auch mehrere Monate Zeit braucht. Also von daher China für mich so ein Punkt, auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen, aber tendenziell eher so eine Thematik, wo man dann davon ausgehen kann, dass zum zweiten Quartal hin, also oder im zweiten Quartal wahrscheinlich dann erst auch da Drive reinkommt. Der Nikkei ganz spannend, natürlich ganz klar davon abhängig, wie sich der japanische Yen eben gerade im Außenwert zum Beispiel zum US-Dollar oder zum Euro auch darstellen wird. Wäre sehr, sehr wichtige große Unternehmen im Nikkei gelistet, ob es jetzt eine Toyota ist oder eben entsprechend auch eine Softbank zum Beispiel oder eben auch eine Mitsubishi Heavy Industries, eine Advantest oder eben auch eine Mitsubishi OFJ Financial, alles Unternehmen, die in Japan eine wichtige Rolle spielen, aber nicht nur da, sondern aufgrund ihrer Größe natürlich international auch wirklich einen Pfund in die Waage legen. Also eine Toyota gehört eben oder ist, glaube ich, sogar noch nach wie vor der größte Automobilhersteller mit 10 Millionen Autos pro Jahr, die da verkauft werden. Und bleibt natürlich auch ein absoluter Global Player und teilweise sogar im internationalen Vergleich relativ günstig bewertet, weil japanische Unternehmen oftmals halt auch einen Bewertungsabschlag haben aufgrund der Tatsache, dass viele amerikanische und europäische Investoren nicht real-time oder zur gleichen Handelszeit handeln. Japan liegt genau in der Zeitzone dazwischen, wo wir in Europa meistens noch schlafen, weil es zu früh ist, in Amerika aber bereits schon zu spät ist, die Amerikaner zu Bett gehen und damit ist sozusagen diese Zeitzone deckt sozusagen beide Zeitzonen eben in Amerika und Europa da so als Lücke ab und ist dahingehend für viele Amerikaner und auch für viele europäische Investoren immer so ein bisschen schwierig zu greifen und deswegen kommt dahingehend auch so ein bisschen der Bewertungsabschlag zu den anderen Börsen entsprechend hervor. Indien, spannend, nach der Kursrallye oder nach der Kurshatz, die wir in diesem Jahr gesehen haben, ob sich entsprechend der indische Aktienmarkt weiterhin so positiv gestalten kann, bleibt natürlich eine ganz klare Frage. Und wir haben dann natürlich Südkorea, Nutznießer der Technologie-Booms, KI-Booms, wenn man es so will, SK Hynix, Samsung Electronics, Samsung SDI, LG Energy und so weiter. Also auch Unternehmen, die natürlich im Bereich Automotive sehr stark sind, im Bereich der Batterieherstellung, Akkuherstellung und wo es natürlich ganz klar darauf ankommt, ob auch dieser Bereich wieder an Fahrt gewinnt. Was aber ganz spannend ist bei Südkorea, wenn es eben dort diese binnenpolitischen Hassel, der momentan da entstanden ist, wenn der beigelegt sein sollte, dann ist natürlich auch wieder der Fokus darauf, was das Unternehmen oder beziehungsweise was das Land, die Unternehmen dort gut können. Die sind halt in diesen drei wesentlichen Bereichen, also Hightech, Consumer Goods, also sprich Electronic Devices durch Samsung Electronics und eben auch im Bereich Automotive eben durch zum Beispiel Hyundai oder eben natürlich auch durch die Autobatteriehersteller oder beziehungsweise Akkuhersteller gut positioniert. Wir haben dort auch eine mit der größten Werftenhersteller. Wir haben Stahlunternehmen wie eine POSCO, die eine wesentliche Rolle spielen. Also wirklich so ein Nutznießer eben davon, wenn die Konjunktur wieder ins Rollen kommt, dass diese Unternehmen davon profitieren können. Und wir haben ja hier und da schon gehört, im kommenden Jahr könnte es zumindest mal noch in den ersten 6 Monaten so eine Art Goldilocks-Szenario sehen. Das heißt, wir sehen also abnehmende Inflationstendenzen plus eben ein relativ günstiges Zinsniveau und anziehenden bzw. weiter stabilen Konjunkturerwartungen in den USA. So zumindest mal die Erwartungshaltung Stück weit für das erste halbe Jahr, was dann dahingehend natürlich auch solche Unternehmen, die halt in diesen Konglomerat an wichtigen Branchen gut positioniert ist, einfach auch weiter natürlich eine sehr interessante und gute Kurszukunft gestalten könnte. Da sind wir auch schon bei den Fragen Inflation, Zinsen, Energiepreise. Wie geht das weiter im kommenden Jahr? Also die klassische makroökonomische Ausgangslage und vor allen Dingen natürlich auch die politische Situation nochmal betrachtet. Was passiert mit dem Ukraine-Krieg? Was passiert mit den Neuwahlen, die wir in Deutschland sehen? Wie wird sich die Spannung zwischen USA und China in den kommenden Jahren darstellen? Das sind mit Sicherheit diese Themencluster, die auch weiterhin in 2025 wesentlich sein. Wer hier jetzt eine Prognose zu geben, macht keinen Sinn, weil auch teilweise sich die gegeneinander oder miteinander befruchten. Das heißt, wenn zum Beispiel USA mit China eine Regelung hinbekommen konnte, ganz interessant, heute gerade brühwarm reingekommen, dass US-Präsident Trump eben gesagt hat, dass er eben den chinesischen Machtinhaber oder beziehungsweise dann natürlich auch Premierminister dort zu seiner Amtseinführung eingeladen hat, das natürlich auch ein Handschlag oder ein Fingerzeig in die richtige Richtung und kann einfach auch dafür sorgen, dass hier einfach mehr ja, verhandelt wird, als wirklich hier mit harten Strafzöllen um sich geschlagen wird. Der Ukraine-Krieg natürlich auch ein ganz klares Thema für Europa, wie sich das Ganze dort gestaltet. Da hat der US-Präsident Trump ebenfalls gesagt, dass er ja diesen Krieg im Endeffekt beenden will, dass er in seinem Wahlprogramm drin hat und was auch begrüßenswert wäre. Und dahingehend natürlich auch spannend, wann das gemacht wird, wie das gemacht wird. Und sicherlich auch ganz, ganz wesentlicher Faktor, ne? Und ich habe schon gesagt, die Neuwahlen in Deutschland. Wobei ich denke, dass wir da keine sonderlich großen Änderungen sehen werden, weil es im Grundeffekt egal ist, welche neue Partei da, oder beziehungsweise welche Koalition oder welche Konstellation da dran kommt. Die alte Politik wird weitergefahren werden. Da darf nicht erwartet werden, dass wir da ein Abweichen, irgendeine Richtung sehen, sondern die alten Zöpfe bleiben. Und von daher wird dahingehend eine Art, ja, Reformstau, will ich es nicht nennen, aber zumindest mal keine größere Veränderung, zumindest mal absehbar sein. Was jetzt nicht auch nicht schlimm sein muss, aber was zumindest mal vielleicht als Tatsache akzeptiert werden sollte und was zumindest mal erstmal aus meiner Sicht heraus, aus der aktuellen Situation, keine größere Überraschungsmomente bieten sollte. Ansonsten bleibt natürlich noch spannend, wir hatten ja in diesem Jahr schon damit gerechnet oder beziehungsweise einige auch als mögliches Risikoszenario gesehen, eben die Thematik China-Taiwan. Da gab es ja nicht viel zu berichten. Es ist sehr, sehr ruhig gewesen an dieser Front. Ich hoffe, dass das auch in 2025 so bleibt und dass da eben auch keine größere Avancen draus entstehen. Aber auch das so mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, aus dem Augen, aus den Sinn, heißt nicht, dass es von der Tagesagenda weg sein muss, weil China gerade zum Jahresbeginn eigentlich daraufhin ja nochmal zumindest mal in dem Plan für das aktuelle Jahr hingewiesen hatte. Von daher natürlich auch überraschend oder zumindest natürlich auch gut, dass da es dahingehend keine Drastifizierung oder Eskalation gegeben hatte. Also das sind so ein bisschen die Punkte, die man aus der geopolitischen Sicht heraus auf jeden Fall auf der Agenda haben sollte. Inflation hatte ich schon gesagt, spannend. Wir hatten heute gerade auch frisch die Erzeugerpreise aus den USA gesehen, die ein bisschen höher ausgefallen sind als erwartet. Also das Thema Inflation ist noch nicht vom Tisch. Ganz, ganz viele Punkte, die da immer wieder reinlaufen können, vom Arbeitsmarkt, von den Nahrungspreisen, von den Energiepreisen. Das sind alles Dinge, wo man einfach sieht, dass da immer wieder so, ja, zyklenartig neue ja, antreibende, dynamisierende Effekte einfach zu sehen sind. Wir werden im kommenden Jahr viele Basiseffekte haben, durch zum Beispiel Lohnrunden von Gewerkschaften in den USA, die natürlich dann auch im kommenden Jahr sich erst zeigen werden, dadurch, dass man den Vergleich zu diesem Jahr ja dann zieht und sozusagen diese Basiseffekte drin hat. Das muss ich sehen, wie das Ganze natürlich dann entsprechend Auswirkungen haben wird. Wir werden natürlich auch weiterhin sehen, ob es dann zu Strafzöllen kommt, zum Beispiel in den USA, die natürlich Produkte teurer machen, damit auch wieder eine inflationstreibende Wirkung haben. Also ihr merkt schon viele, viele Dinge, die von der Seite zu erwähnen, zu erwarten sind. Zinspolitik für 2025 spannend. Da denke ich, werden sich aber die meisten Banken erst am kommenden Jahresbeginn aus dem Fenster lehnen. Eins durfte klar sein, dass die EZB von der Tendenz her eher aggressiver vorgehen wird. Und natürlich versucht die konjunkturelle Komponente, die ja hier zumindest in Europa wesentlich schwächer ist als in den USA, mit umzusetzen. Demzufolge also mehr Leitzinssenkungen anstreben könnte, als die US-Fed auch mehr Spielraum hat, wenn man sich zumindest mal auch die Inflationsentwicklung ansieht. Also von daher denke ich, dass wir vielleicht in dem kommenden Jahr in den USA sowas mit 3 Zinssenkungen rechnen könnten, so um die 75 bis 100 Basispunkte max, also 3 mal 25 beziehungsweise 4 mal 25, einen großen Zinsschritt sehe ich eigentlich derzeit nicht. Das lässt zumindest mal von der konjunkturellen und von der Inflationsseite her wenig Spielraum. In Europa könnte ich mir vorstellen, dass wir hier so ein bisschen in Richtung 125 Basispunkte gehen. Das heißt also Pi mal Daumen 50 Basispunkte mehr im Best Case haben können als in den USA und damit dann eben ja auch weit unter der 2% Marke wieder landen bei 1,75, wenn es eben tatsächlich mit der Konjunktur nicht so gut läuft. Ansonsten glaube ich eher, dass wir uns hier auch eher auf einem Niveau oberhalb der 2% einpendeln werden. Wir liegen ja eigentlich, wenn man das mal im ganz, ganz langfristigen Vergleich anschaut, eigentlich ganz gut. Also 3% ist immer so ein bisschen dieses Feel-Good-Niveau, wo man sagen kann, da können alle beiden Seiten gut legen, die Anleger sowie auch die Kreditnehmer, dass man eben in der Konjunktur oder in der wirtschaftlichen Situation damit ganz gut klarkommt. Alles, was so ein bisschen darunter ist, sieht man die Gefahren eben von Inflationszunahmen, von entsprechenden Überhitzungen. Gut, davon sind wir in Europa hier meilenweit entfernt, aber das muss man natürlich auch nicht auf die Gesamtkonjunktur überstülpen, sondern auch in Teilbereichen. Also es gibt dann schon hier und da mal so einige Segmente, einige Branchen, wo man einfach schon Übertreibungen sieht, weil eben dort viel Kapital hineingelaufen ist. und sich das nicht unbedingt in der Gesamtwirtschaft dann eben gezeigt hat. Also das ist sicherlich auch nochmal ganz spannend. Last but not least die Energiepreise. Aber da durfte eben, das sage ich mal, auch schon der Drops gelutscht sein durch eben den Ukraine-Krieg und hier für Europa dahingehend weniger eine Rolle spielen. Wichtig aber in den USA, KI in vielen Bundesstaaten treibt die Preise massiv nach oben. Deswegen sind ja zum Beispiel Constellation Energy, Viestra und wie die nicht alle heißen, sehr, sehr gut gelaufen. Also diese ganzen regionalen Stromversorger in den USA, die davon einfach massiv profitieren, dass eben die Strompreise so gut zulegen können. Also von daher, das vielleicht mal so ein bisschen als Ausschau oder beziehungsweise Vorausschau für das kommende Jahr, worauf man achten könnte und was auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Die Reaktion der Zentralbanken auf die Inflation natürlich entsprechend wichtig, eben auch für die Aktienmarktengagements, das muss man im Hinterkopf behalten. Das heißt also genau, dieses Tandem bleibt auch erstmal bestehen und sollte mal ein bisschen im Hinterkopf behalten werden. Gucken wir mal auf die technologischen Trends und die Auswirkungen auf die Märkte. Da kann man ganz klar sagen, dass natürlich KI weiter ein ganz, ganz klares Thema sein wird, was in 2025 auf den Agenten stehen wird. Nvidia hier namentlich natürlich genannt und all die anderen Halbleiterwerte, ob es in Europa eine ASML ist oder eben in Japan eine Advantest oder eine SCMI oder eine Taiwan Semiconductor Manufacturing aus Taiwan eben oder eine SK Hynix, hatte ich auch schon gesagt. Das sind natürlich die Unternehmen, wo man einfach drauf schauen wird, wird der Schweinezyklus in 2025 greifen, bleibt die Dynamik im Markt vorhanden, wie stark ist der Druck dahinter? Für mich ganz spannend, hatte ich vorhin schon gesagt, Quantum Computing, wir hatten vor zwei Tagen die Nachricht von Alphabet bekommen, die ja darauf hingewiesen haben, dass man hier mit dem Willow-Chip einen Meilenstein gelegt hat und ich glaube, das könnte tatsächlich im kommenden Jahr so eine Art Boom, Mega-Boom-Charakter haben, den man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten sollte. Ganz, ganz spannende Geschichte, gerade in Kombination zum Beispiel auch mit KI-Anwendungen, mit Blockchain-Anwendungen, da könnte einiges passieren. Das Metaverse, die Frage der Augmented Reality bzw. Virtual Reality wird natürlich auch ein wesentliches Thema sein für Meta-Plattformen zum Beispiel, aber auch für andere Unternehmen, die immer verstärkt und immer mehr in diesen Bereich einfach reingehen. Dann noch ein bisschen auch die Frage der grünen Technologien, nachhaltige Technologien, die natürlich auch wichtig sind, weil man eben natürlich in den USA sehen muss, was passiert dort mit dem Regierungswechsel, bleiben im Endeffekt erneuerbare Energien ein Stichwort, ein Thema, wo eben die USA verstärkt dann eben auch drauf gucken werden, wo man natürlich dann entsprechend mit Subventionen versuchen wird, diese Branche nach vorne zu bringen, was halt auch ganz spannend ist, dass man das natürlich entsprechend in den letzten Jahren gesehen hat, dass das ein Thema ist, was eben gerade in China sehr stark gespielt wird, sehr stark unterstützt wird durch Kreditvergaben, durch Finanzierungen, wo man auch gesehen hat, dass die USA ebenfalls natürlich in dieses Segment reingegangen sind und weil es eben zukunftsweisend ist, eben natürlich um den hohen Energiebedarf entsprechend decken zu können und vor allen Dingen diesen nachhaltigen Charakter damit reinzukriegen. Das sicherlich sehr, sehr spannend. Dann als Branche natürlich noch wichtig, wie sieht es aus im Bereich des Konsums? Kommt der Konsument wieder zurück? Wie wird die Inflation sich entsprechend entwickeln? Gibt das so ein bisschen diese gefühlte Inflation? Lässt die nach? Werden die Leute dadurch wieder mehr entsprechend auch ja, zum Beispiel Luxusprodukte kaufen, mehr Smartphones im Endeffekt, vielleicht auch in größere Anschaffung, wieder natürlich auch elektrifizierte Fahrzeuge und dergleichen. Das sind natürlich alles Punkte, die auch ganz wichtig sein werden. Dann auch hier die technologische Entwicklung in diesen Bereichen. Also sprich, was für neue elektrische Geräte wird es geben? Wie wird sich der Bereich elektrifizierte Fahrzeuge, also EVs, Electronic Vehicle, wie wird sich das gestalten? Das Thema autonomes Fahren wird nochmal im kommenden Jahr eine wichtige Rolle spielen. Stichwort Robotaxis, Tesla und die vielen Anbieter, die in diesem Bereich autonomes Fahren unterwegs sind. Kann man das monetarisieren? Wie wird das monetarisiert? Alles Dinge, die wichtig sind. Internet of Things wird eine Rolle spielen, Smart Grid wird eine Rolle spielen. Also alle diese ganzen technologischen Neuerungen und Errungenschaften, die man in den letzten Jahren entwickelt hat, die aber so ein bisschen eher so ein Schattendasein haben, die können natürlich im kommenden Jahr in den Vordergrund treten und in 2025 so ein bisschen die volle Wirkung entfalten. Also das auf jeden Fall nochmal ganz spannend und auf jeden Fall auch entsprechend natürlich im Hinterkopf zu behalten. Ja, dann so ein bisschen natürlich jetzt auch nochmal der Punkt Europa, Stabilität oder Rezession, das ist die Frage, also Stabilität auf niedrigem Niveau oder eben ein weiteres Abkippen, da ist natürlich auch die Trend- und Schlagrichtung in Richtung Deutschland natürlich zu sehen und Frankreich, beide Zugmaschinen, wenn man so will, der europäischen Konjunktur ja eher angeschlagen, Frankreich hat eben auf der fiskalpolitischen Seite oder auf der entsprechenden Budgetseite eben ein Problem, Deutschland ja ebenfalls so ein bisschen im Schwitzkasten der konjunkturellen schlechteren Entwicklung und vielen Themen, die dort einfach sehr, sehr negativ auf viele Unternehmen einwirken. Das habe ich ja bereits schon am Anfang etwas mehr ausgeführt. Und das wird sich natürlich auch im kommenden Jahr einfach darstellen. Das heißt, von diesen beiden Ländern geht natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil aus, wie sich dann eben der DAX bzw. der CAC40 darstellen wird. Und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Daraus natürlich ableiten, welche Technologiebranchen werden interessant sein. Wird Software zum Beispiel durch SAP Atos sein? Wird es Halbleiterbereich durch eine ASML? Wird es vielleicht auch das Luxussegment durch eine LVMH, Novo Nordisk? Weiter entspannt eben als größter europäischer Pharmakonzern. Natürlich auch eine interessante Rolle, was passiert mit den zyklischen Branchen, Chemie, Maschinenbau, Automotive, also sprich eine BASF, Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz, BMW oder eine Stellantis halt auch. Das sind natürlich genau die Punkte, die im kommenden Jahr interessant sein könnten. Wenn es dann eben zu einem Aufschwung kommt, könnte hier sozusagen ein zusätzliches Momentum reinkommen. Und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ganz spannend auch, ich habe in den vergangenen Ausgaben vom Marktupdate immer wieder Fragen natürlich auch zu Recyclingunternehmen bekommen, zu Müllentsorgungsunternehmen, also sprich so ein bisschen dieses weitere Thema ESG, nachhaltiges Investieren, viele Solarunternehmen waren dabei, also man merkt schon, dass dieses Thema vielleicht nicht jetzt unbedingt unter dem Aspekt des ESG-Investments-Ansatzes, sondern eher wirklich unter dem Aspekt, dass halt auch viele Anleger einfach ein gutes Gefühl haben wollen, wenn man eben in diesen Bereich investiert, zum Beispiel natürlich auch im Bereich der Energieversorgung, dass man dann eben eher auf Solarunternehmen, auf Windkraftunternehmen setzt, dass man vielleicht auch auf Versorger setzt, die dann tendenziell eher in diesem Bereich Fortschritte gemacht haben, wie eine RWE, die sich ja zu dem mit einer oder ich glaube sogar in Europa dem größten Solarstromhersteller eben gemausert haben. Und wo man einfach sieht, dass man mit diesen Investments oder mit diesen Ansätzen eigentlich auch ganz gute Renditen erzielen kann, die eben gute oder ordentliche Dividendenrenditen halt auch ausweisen und wo man dann eben auch sozusagen ein, in Anführungsstrichen, gutes Gewissen haben kann, wenn man in solche Unternehmen investiert und dahingehend eine Art Nachhaltigkeitsansatz natürlich auch in seinem Depot bekommt. In den USA wird natürlich die ganz große Frage sein, Technologieboom oder Bubble, also hier ganz klar die Frage, wie werden sich die Aktien von Apple, Amazon, Microsoft, Tesla zum Beispiel weitergestalten, sind die schon an ihrem Zenit vorbei und eher wieder am Abtauchen oder ist tatsächlich dieser Technologieboom noch im weiteren Sinne fähig, diesen Trend, diese Dynamik weiter fortzuführen. Dann natürlich die große Frage von KI, künstlicher Intelligenz und alles, was damit zu tun hat, sprich die Nachfrage nach den Halbleitern durch eine Nvidia. Da wird es mit Sicherheit Verlierer geben im nächsten Jahr, da gehe ich ganz sicher davon aus. Das heißt, eine Intel war da auch nur mal namentlich genannt, erstmal nur der Ansatz oder der Anfang. Da wird es noch andere Unternehmen geben, die nicht die Chance haben, diesen Boom in dieser Form vollends auszunutzen und mitreiten zu können, die Welle also vollends mitnehmen zu können. Und das ist im Endeffekt natürlich auch nochmal ganz klar zu sehen. Dann natürlich genau, auf Asien bin ich schon größtenteils eingegangen oder beziehungsweise zum Teil eingegangen. Hier die Frage China, wie geht es dann in der Immobilienkrise weiter? Wird die Immobilienkrise beiseite gelegt? Kann man da mit Stimulationsprogrammen eine Stützung, eine Stabilisierung erreichen? Ganz wichtig natürlich auch hier der Technologie- und EV-Bereich, also sprich auch die Electronic Vehicle durch eine BYD, zum Beispiel eine NIO, Xiaoping und wie sie nicht alle heißen, also oder Geely, all die Autowerte, die natürlich international auch wirklich schon eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, der Technologie sehr weit sind oder auch eine Xiaomi, die als Handyhersteller jetzt auch erst seit kurzem im Bereich der elektrifizierten Fahrzeuge unterwegs sind und dort wirklich einen Mega-Erfolg haben. Das wird sich im kommenden Jahr erst richtig ausrollen und zeigen, weil dann ja die Dynamik eventuell wieder zurückkommt und das Ganze nochmal zusätzlich dynamisiert und man einfach sieht, wie zum Beispiel bei einer Xiaomi oder eben bei diesen anderen jüngeren, wilden Unternehmen wie eine Xiaopeng, NIO, entsprechend dort sich dann oder eine Li Auto auch natürlich dann entsprechend die Dynamik einfach zeigt. Ja, Indien, genau, Gegengewicht zu China, auch wichtig. Das heißt also, hier zu sehen, haben wir da die weitere Fortsetzung der Wachstumsstory oder eher eine Abschwächung. Japan natürlich ganz klar exportgetriebene Erholung durch einen schwachen Yen. Bleibt der Yen weiter schwach? Wie färbt sich das Ganze auf den Export von Automobilen, Technologien aus? Und Südkorea, habe ich ja schon gesagt, Schlüsselindustrien hier ganz wichtig, Samsung, SK Hynix. Und die Zukunft des Batteriemarkts muss man natürlich hier im Auge behalten und entsprechend auch berücksichtigen. Also das so ein bisschen mal als Gesamtzusammensetzung. Ansonsten natürlich auch spannend, Emerging Markets, wie werden die im kommenden Jahr abschneiden, wenn man im weitesten Sinne natürlich auf die Länder in Südamerika, Brasilien, Argentinien, Mexiko im weitesten Sinne schaut. Also hier Mexiko natürlich auch interessant nach der letzten Bekanntgabe der geplanten Strafzölle wird das tatsächlich so durchgesetzt? Hier auch im weiteren Sinn natürlich die Blickrichtung in Richtung Kanada, Nordamerika, nicht als Emerging Market, aber natürlich ebenfalls betroffen durch die Strafzölle. Auch ein Thema, was man mal im Hinterkopf behalten sollte, beobachten sollte. Und also hier die Emerging Markets, ganz spannend, eigentlich ja immer eher ins Hintertreffen geraten durch einen festen US-Dollar, weil diese Länder, um das Wachstum finanzieren zu können, sich oftmals in US-Dollar nominierten Schulden entsprechend verschuldet haben. Wenn der US-Dollar so fester wird, dann ist das oftmals ein Problem oder kann ein Problem für die entsprechenden Länder werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie die Zinspolitik weiter in den USA sich darstellt und ob im Endeffekt dann, wie die Schuldenlast insgesamt natürlich bei den Ländern durchschlägt. Also das sollte man auch nochmal im Hinterkopf behalten. Gerade wenn man eben zum Beispiel in Südamerika entsprechend investiert ist oder natürlich auch in den Emerging Markets in Asien, da zum Beispiel Thailand, Indonesien oder Malaysia, das sind so ein bisschen diese klassischen entsprechenden Emerging Markets, die Tigerstaaten, wenn man so will, in Asien. Da muss ich natürlich hier auch nochmal, wenn wir schon dabei sind, auf die Kryptowährung mal eingehen. Wir haben jetzt den Bitcoin bei über 100.000 US-Dollar gesehen, also da wird es natürlich auch nochmal spannend, wie sich das Ganze darstellt. Geht die Jagd im nächsten Jahr weiter? Was sind dafür antreibende Faktoren? Haben wir viele Unternehmen, die ebenfalls anfangen, wie eine MicroStrategy sich da zu positionieren? Ganz spannend war, ich habe gehört, dass eine Microsoft ebenfalls wohl vorhatte, das zu tun. Das heißt also, ein Teil der Cash-Reserven, die man hat, in entsprechenden Kryptowährungen, sprich in Bitcoin anzulegen. Also hier eine Entwicklung, die spannend ist, wurde wohl zumindest mal erstmal von den Aktionären nicht abgesegnet, aber ist damit nicht vom Tisch. Also man merkt schon, dieses Thema Cryptocurrency, Kryptowährungen, Bitcoin bleibt weiterhin interessant, könnte vielleicht in 2025 nochmal einen ordentlichen Drive bekommen, dass also hier vielleicht auch so eine, ja, Projekt, wie wir es ja bei Facebook damals gesehen hatten, dann vielleicht nochmal in der einen oder anderen Form entsteht oder dass man natürlich bereits bestehende Kryptowährungen in irgendeiner Form adaptiert, das in irgendeine Ökonomie im Bereich der Corporates, also sprich der Unternehmen mit reinbringt. Also sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema. Ich würde die Kryptowährung insgesamt zumindest mathematisch nicht abschreiben. Ich glaube, dass wir hier so eine Art Druck bekommen. Viele Investoren haben jetzt investiert, liegen gut vorne, fragen sich natürlich, okay, wann kommt denn die Adaption? Wann wird denn im Endeffekt dieses Thema eben bei den Unternehmen ausgerollt? Und von daher natürlich auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema. So, damit bin ich schon mit Teil 1 durch. Ich habe es ja gesagt, ein bisschen dieser Makroüberblick. Ich komme jetzt zu Teil 2, werde sehen, dass ich da ein bisschen tiefer reingehe, mal einzelne Branchen, einzelne Unternehmen anspreche und euch da vielleicht so eine kleine Leitplanke für gebe und ein paar Ideen für das kommende Jahr. Also bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid mitten in Teil 2 und es geht weiter mit der Jahresvorausschau 2025. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen dezidierter in die einzelnen Branchen, in die einzelnen Unternehmen auch rein und werde mal sehen, was ich da tatsächlich vorstellen bzw. anstellen könnte. Und da bleibe ich mal so ein bisschen, ich habe gerade schon über Kryptowährungen gesprochen, ich habe gerade schon über MicroStrategy gesprochen, ein Unternehmen, was aus meiner Sicht heraus ein bisschen schwierig zu greifen ist. Wir haben hier ein Softwareunternehmen, was sowohl im Bereich der Kryptowährung, also sprich in Bitcoin unterwegs ist. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil man hier zwei Bereiche hat, die vollkommen voneinander losgelöst sind. Aus meiner Sicht heraus war natürlich immer, oder ist es interessant zu sagen, wenn ich in Kryptowährung investieren will, dann gehe ich direkt in eine rein, kaufe mir Bitcoin, Ethereum oder was auch immer. Oder wenn ich halt in ein Unternehmen investieren will aus dem Softwarebereich, dann kaufe ich mir ein Softwareunternehmen, sprich also eine Microsoft oder dergleichen und gehe daher rein. Also diese Mischung finde ich schwierig, wobei jetzt auch immer wieder neue Argumente kommen, warum das interessant sein könnte. Zum einen, weil die steuerliche Behandlung, wenn man zum Beispiel in eine MicroStrategy-Aktie eine andere ist, als wenn man direkt in Bitcoin investiert, den Aspekt kaufe ich, den finde ich ganz spannend. Der zweite Aspekt ist der, dass MicroStrategy eben durch die Marktkapitalisierung und durch die Aufmerksamkeit, die es eben erfahren hat, tatsächlich zum S&P bzw. Nasdaq 100-Wert aufgestiegen ist, in den S&P 500 sogar. Das heißt also, dass man hier die Möglichkeit sieht, dass eine MicroStrategy im kommenden Jahr 2025 ein S&P 500 Unternehmen werden könnte, dann müssen alle passiv gemanagten Anlagevehikel, also ETFs und Fondsmanager dieser Welt zugreifen, müssen die Aktie kaufen, ob sie jetzt wollen oder nicht, weil sie im S&P 500 drin ist, und das würde natürlich nochmal einen zusätzlichen Rush bei diesem Unternehmen geben. Also von daher ganz spannende Story. Wie gesagt, muss jeder selber wissen. Ich wollte mal diese beiden Aspekte dahingehend hervortun oder darstellen, weil das halt natürlich auch eine Frage oder eine Sache ist, die sich in 2025 auf jeden Fall darstellen wird. Dann habe ich schon gesagt, Nachhaltigkeit, in Anführungsstrichen grüne Revolution, auch spannend. Wie werden sich die USA positionieren? Vor allen Dingen die Unternehmen, die bisher seit 2021, 2022 eher zu Kellerkindern der Börse verkommen sind, werden die in dem kommenden Jahr sich erholen können? Werden die entsprechend natürlich dann auch wieder mehr Aufmerksamkeit von den Investoren bekommen? Also eine Umicore zum Beispiel, eine Befesa, das sind Unternehmen, wo man vielleicht mal gucken kann, dass, oder eine Waste Management entsprechend aus den USA, wo man eben auch sieht, die natürlich auch mit Recycling, mit Müllentsorgung zu tun haben und was natürlich ein ganz, ganz klares Thema ist. Stichwort natürlich auch Energie. Wir haben, habe ich vorhin schon angesprochen, natürlich die Thematik, wie wird denn eigentlich diese ganze Energie für die KI entsprechend erzeugt, wo kommt die her? Auch sicherlich ein ganz spannendes Thema und da wird es bestimmt auch nochmal den einen oder anderen Ansatz geben von vielleicht regenerativen Energieerzeugern, die das für sich entsprechend beanspruchen und damit gehend oder daher gehend auch nochmal so eine Art neuer Shootingstar werden könnten. Also von daher da auch nochmal gucken, gerade die Kombination, wenn eben Donald Trump bzw. die Regierung um den Präsidenten Donald Trump tatsächlich hier in diese Richtung gehen könnte, dann könnte das auch nochmal so ein ganz kleiner Überraschungsmomentum oder Momenti geben, der sicherlich ganz spannend ist. Dann das Thema Cannabis, Cannabis-Legalisierung, auch mit Sicherheit spannend. Die Cannabis-Aktien gehörten ja in diesem Jahr nicht wirklich zu den Highflyern, vielleicht eine kleine Renaissance im kommenden Jahr. Sollte man mal beobachten, da gibt es bei einigen Bundesstaaten tatsächlich viele Bestrebungen entsprechend der Legalisierung und das würde natürlich gerade in den USA nochmal so einen kleinen entsprechenden Push geben. Wir hatten das ja bereits schon auch in 2024 in Deutschland zumindest gesehen, dass da eine Teillegalisierung stattgefunden hat, beziehungsweise einige Änderungen gab. Und das hatte ja dann zumindest mal kurzzeitig so ein kleines Strohfeuer bei den Cannabis-Aktien eben erzeugt. Und jetzt die Frage, kann sich das Ganze in 2025 fortsetzen und sehen wir dort dahingehend dann größere Kurssteigerungen? Also das mit Sicherheit nochmal ganz spannend. Digitalisierung, Schrägstrich, KI, sicherlich auch ein Haupttreiber für weitere Innovationen. Quantum Computing, hatte ich bereits schon gesagt, hier sollte man auf jeden Fall auf ein Alphabet weiterschauen. Ich denke, das Unternehmen könnte sich so ein bisschen abkoppeln durch eben diesen durch diese Neuentwicklung von dem Willow-Chip. Ich glaube, dass man das in dieser Form so wirklich als Game-Changer in vielen Bereichen sehen kann. Wenn ihr zum Beispiel solche Unternehmen wie eine D-Wave mal anguckt oder eine Rigid Technologies, das sind Aktien, die haben sich jetzt in den letzten Monaten vervielfacht, also teilweise von 81 US-Dollar sind auf weit über 7 Dollar hochgeschossen. Da sieht man einfach, was da für ein Drive drin sein kann. Was nicht heißt, dass man jetzt auf solche Unternehmen setzen sollte, sondern einfach, was für ein Bums hinter diesem Technologieansatz steht. Und man hat es ja auch bei einer Alphabet gesehen, gerade als Megacap, dass auch dort dann eben die Euphorie der Investoren sich entsprechenden Kurssteigerungen ausgedrückt hat. Künstliche Intelligenz ist aus meiner Sicht gekommen, um zu bleiben. Wird auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen. Hier die Frage der Monetarisierung, der Hochskalierbarkeit. Das wird wesentlicher werden. Hier werden Investoren einfach drauf schauen. Die Unternehmen geben wirklich etliche Milliarden dafür aus. Jetzt natürlich die Frage, werden Microsoft, Amazon, Apple dieser Welt damit auch wirklich nachhaltig Geld verdienen? Und das wird sicherlich ab 2025 auch ein Thema sein, was man verstärkt auf der Agenda behalten sollte. Dann eben, ich hatte bereits schon gesagt, Schwellenländer bzw. dann Emerging Markets, wie sich die dann darstellen werden, vor allen Dingen hier vielleicht auch noch so ein bisschen reingenommen, Asien natürlich nicht jetzt als Schwellenland, sondern eben auch als Aspekt der Diversifikation, wenn man eben sehr stark zum Beispiel in europäische Aktien, in amerikanischen Aktien investiert ist, könnte das vielleicht interessant sein, doch mal die ein oder andere Unternehmung aus zum Beispiel Japan oder entsprechend Indien oder Südkorea bzw. China dann eben auch mit reinzunehmen, wobei bei China natürlich auch immer wieder die politische Komponente eine Rolle spielt. Und dann schwer zu greifen, ist aber auch hier nochmal ein paar Unternehmen vielleicht genannt. Eine BYD wird mit Sicherheit interessant bleiben. Eine Xiaomi wird sehr, sehr wichtig und interessant bleiben, weil man hier aus meiner Sicht heraus beide Komponenten hat. Das heißt also sowohl die Electronic Devices, Smartphones und die ganzen anderen elektronischen Gerätschaften und eben den elektrifizierten Fahrzeugbereich. Und diese Kombination macht eben auch eine Xiaomi mega, mega interessant. Auch die großen Werte, Tencent, Alibaba, alles Unternehmen, wo man mal davon ausgehen kann, dass in 2025 auch endlich mal der Deckel wegfliegt. Die Frage bei Alibaba, kommt es da zu einer Aufspaltung? Wenn ja, wie wird das Unternehmen neu strukturiert, neu gegliedert? Wir haben zum Beispiel solche Thematiken auch, ein kleiner Rückschlag zum Beispiel oder ein kleiner Rückblick, bei Warner Brothers Discovery jetzt gesehen. Dieses Unternehmen ist auch dabei, sich neu zu positionieren, neu aufzustellen. Die Aktien hausieren hier schon seit einigen Tagen. Wenn das natürlich bei einer Alibaba entsprechend umgesetzt werden würde, kann da natürlich auch ein komplett neuer Drive reinkommen. Die Frage ist, wie wird das ganze Thema KI-Technologie in China weiter? Wird man die Möglichkeit haben, die notwendige Hardware zu bekommen, an die Halbleiter ranzukommen, um eben entsprechend diese Technologie umzusetzen? Und das spielt natürlich auch auf die heimische Halbleitertechnologie natürlich an, als auch natürlich auf die amerikanischen und europäischen Unternehmen. Das heißt, eine ASML kann die ihre Maschinen nach China uneingeschränkt exportieren. Das würde natürlich auch nochmal einen ordentlichen Boost geben. Eine Applied Materials wäre hier nochmal zu nennen, was natürlich ganz spannend ist. Wie gesagt, die Situation SK Hynix in Südkorea oder eben auch die TSMC aus Taiwan, die mit Sicherheit dahingehend auch ganz spannend ist, weil natürlich der Boom in diesem Sektor, gerade durch Nvidia angetrieben, durch die Nvidia-Technologie, dann natürlich auch auf eine TSMC, sprich eine Taiwan Semiconductor, einfach abfärbt. Also das natürlich auch nochmal ganz klar hervorgehoben. Und wenn man das Ganze so ein bisschen natürlich auch zusammenpackt und sich insgesamt mal ansieht, ist natürlich, kann man sagen, dass welche Branchen, welche Faktoren oder beziehungsweise Sektoren im kommenden Jahr interessant sein werden. Vielleicht nochmal der Blick auf den Konsumbereich. Da bin ich gespannt, wie sich das tatsächlich darstellen wird, ob wir eben eine Erholung sehen, die dann zum Beispiel auf eine LVMH abstrahlen kann, die dann eben auch auf eine Amazon weiter abstrahlt oder die dann eben vielleicht auch auf eine Walmart oder eben entsprechend auf eine Costco aus den USA, auf eine Target oder eine Kohl's oder Löw's entsprechend, also die Baumarktketten natürlich auch ein Stück weit mitnimmt oder natürlich in Europa, wenn man eben hier auf die großen Handelskonzerne schaut, wie eine Carrefour oder die großen Konsumartikelhersteller wie eine L'Oreal oder wie gesagt eine LVMH hatte ich schon oder eine Kering eben durch Gucci, also dieses Luxussegment natürlich auch nochmal mitnimmt. Da gibt es einige interessante Situationen, die sich daraus ergeben und natürlich auch diese Abstrahleffekte von einer möglichen Erholung in China, wenn die nämlich einhergeht mit einer höheren Nachfrage nach wieder diesen Luxusgütern, dann wird eben auch eine LVMH davon profitieren. Dann kann auch eine Porsche Automobil davon wieder profitieren, dass dann eben hier eine größere Nachfrage nach diesen Modellen einfach da ist, weil eine Porsche aus meiner Sicht heraus nach wie vor so eine Art Sonderlocke im Automotive-Sektor hat, weil man hier als ganz klar positionierter Sportwagenhersteller einfach anders zu sehen ist als eine Volkswagen, die wesentlich breiter aufgestellt ist, die viele Probleme momentan hat. Oder eben eine Mercedes-Benz, die zwar im Oberklasse-Segment halt unterwegs ist, aber eine viel, viel größere Produktpalette hat und eine wesentlich breitere Nachfrageschicht als zum Beispiel eine Porsche. Also das sind so Dinge, da kann man natürlich auch nochmal drauf schauen. Und was sicherlich auch ganz spannend wird, ob eine Stellantis dann eben von einer breiteren Nachfrage nach Automobilen profitieren kann, das sind eben auch Dinge, die im kommenden Jahr mit Sicherheit spannend bleiben und sein werden. Stichwort hier natürlich auch Tesla im Hinterkopf, Thema Robotaxis, hier auch nochmal ganz klar die entsprechende Ausgangssituation. Viele Unternehmen wie General Motors haben bekannt gegeben, dass man eben sich aus dem Bereich Automotive, autonomes Fahren eben zurückziehen will, weil man dort eben kein oder kaum noch einen Case sieht. Eine Tesla sieht das aber und hat natürlich dann die Möglichkeit, aufgrund der Positionierung davon überproportional profitieren zu können, weil eben die Konkurrenz dünner wird. Sprich, viele werfen das Handtuch, Tesla ist eben schon da drin, hat eine wesentlich andere, dünnere Kostendecke und damit natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Also von daher Tesla vielleicht auch nochmal ein bisschen anders zu sehen als klassischer Autobauer, sondern eher wirklich als Technologie-Innovateur, der einfach dann im kommenden Jahr natürlich auch durch die vielen neuen Innovationen davon profitieren kann und auch profitieren wird. Also sicherlich ganz spannend. Defensive Sektoren ist die Frage, ob die tatsächlich im kommenden Jahr nach vorne kommen können. Gesundheitssektor, hier vielleicht in Deutschland eine Sartorius, sollte man weiter beobachten. Eine Bayer, natürlich die Frage, wie geht es da weiter mit den Glyphosat-Fällen in den USA. Novo Nordisk hatte ich bereits schon gesagt, aus meiner Sicht daraus schon ganz spannend. Die haben vor, ein neues Präparat eben im Bereich der Abnehmpräparate in den Markt oder auf den Markt zu bringen. Die Konkurrenz ist ja groß geworden durch Eli Lilly und all die anderen Unternehmen, die ebenfalls in diesen Segment eingedrungen ist, haben natürlich dafür gesorgt, dass so eine Art Innovationsdruck entstanden ist, um sich eben von den anderen Präparaten absetzen zu können. muss man neue Produkte entwerfen und da ist eben Novo Nordisk dabei. Also das heißt natürlich, da muss man sehen, wie sich das Ganze darstellt. Also ich glaube, hier muss man sehr selektiv vorgehen. Viele Sonderstories, die da sind. Wie gesagt, bei Bayer die Frage, was passiert mit den Glyphosatfällen? Bei Novo Nordisk die Frage, wird man hier ein neues Medikament oder ein Präparat in den Markt geben, was wesentlich effizienter ist als die bisherigen Wegovy und Ozempic? Und das ist auch nochmal so eine Story, die vielleicht im Gesundheitssektor interessant ist. Dann hatten wir ja viele Biotechnologieunternehmen, die gerade auch so ein bisschen im Übernahmefieber sind, Stichwort eine Evotech oder eben auch viele andere kleinere Unternehmen, die im Bereich der Onkologie, der Immuntherapie unterwegs sind, auch wichtige Segmente, die in den kommenden Jahren aus meiner Sicht heraus wesentlich stärker in den Fokus rücken, wären klassische Zivilisationskrankheiten. Das sind so Dinge, wenn man in diesem Bereich unterwegs sein will, kann man verstärkt mal auf diesen Sektor, in dieses Segment reingehen. Per se für den Gesundheitssektor, glaube ich, wird es eher schwierig. Da fehlt mir so ein bisschen der Impuls, dass ich sagen würde, ja, da würde ich unbedingt zugreifen. Ist schwierig. Wir haben das Thema vielleicht ein anderer Technologiebereich, Cybersecurity. Bleibt weiter entspannt, war in diesem Jahr gut, ist gut gelaufen. Glaube ich, wird auch so in dieser Geschwindigkeit in 2025 ganz gut weitergehen können. Also die Palo Altos dieser Welt, Cloudflares, die Zscalers und so weiter. Das sind natürlich alles Unternehmen, die eigentlich relativ spannend sind und die auch in den kommenden Jahren einfach nach dieser höheren Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen einfach profitieren werden. Dann natürlich die Versorgerbranche, ebenfalls interessant. Also ich habe jetzt mal Cybersecurity so ein bisschen auch in den defensiven Sektor reingepackt, weil das aus meiner Sicht heraus so ist. Es ist zwar ein Technologiebereich, viele würden jetzt sagen, oh, ist eigentlich eher sehr zyklisch, aber auf der anderen Seite merkt man einfach, dass dieses permanente Grundrauschen nach dieser Technologie aus meiner Sicht heraus eher eine Art defensiven Charakter hat. Also es ist für mich eine Grundversorgung im Technologiebereich, die man hat nach eben Cybersecurity-Technologie. Und deswegen bewerte ich das ein Stück weit anders. Also deswegen auch jetzt Rückgang oder beziehungsweise Brückenschlag zu den Versorgern. Energie bleibt Trumpf, Energie ist wichtig, Konjunkturen, Volkswirtschaften, die wachsen, brauchen Energie, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das heißt also zu sagen, wir wollen eine prosperierende Volkswirtschaft oder Konjunktur mit abnehmendem Energieverbrauch, das funktioniert nicht und wird sich auch nicht umsetzen lassen. Demzufolge ist die gar nicht die Frage, ob man Energie spart, sondern vielmehr, wo kommt die Energie her? Und das wird nochmal spannend, also auch wenn die Konjunktur sich erholt, wenn die Volkswirtschaft in Europa wieder vorangeht, dann werden natürlich die Versorger davon profitieren und natürlich auch nochmal defensiv die entsprechenden Immobilienwerte. Da glaube ich tatsächlich, könnte es dann auch ab der zweiten Jahreshälfte interessant werden, das heißt die Vinoves, LEGs und andere Unternehmen aus diesen Bereichen könnten im kommenden Jahr ab der zweiten Jahreshälfte tatsächlich davon profitieren, dass wir ein wesentlich niedrigeres Zinsniveau in Europa sehen. Das wird dann daraufhin auch natürlich wieder ein bisschen mehr die Nachfrage nach Immobilien anheizen können und dann natürlich auch entsprechend für eine, ja, vielleicht sogar anziehende Immobilienwirtschaft wieder sorgen. Also die Werte auf jeden Fall zur zweiten Jahreshälfte mal auf der Agenda behalten. Also das vielleicht so mal ein bisschen als Hinweis und als Tipp, wenn ihr euch für das kommende Jahr entsprechend positionieren wollt. Auf der Wachstumsseite natürlich habe ich ja schon darauf hingewiesen, Technologieaktien, die im Quantum Computing Bereich, im Technologiebereich, Halbleiterbereich unterwegs sind, sollte man im Fokus behalten. Dann eben auch im weitesten Sinne natürlich die Anwendung, die Applikation eben von diesen Technologien in andere Bereiche rein. Also zum Beispiel die Fintech, Insurance-Tech-Unternehmen, also sprich, die dann eben solche Technologien in den Finanzbereich reintragen, in den Versicherungssektor oder auch im Gesundheitswesen. Das Thema E-Health wird zum Beispiel auch aus meiner Sicht heraus ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Thema bleiben und sein. Da sollte man auf jeden Fall nochmal entsprechend auch einen Blick drauf werfen. Da gibt es auch viele ETFs-Lösungen, by the way, die eine Möglichkeit geben, dass man diese ganzen Themen als ETF entsprechend abdeckt. Also es wäre auch eine Möglichkeit, wenn man gut strukturiertes Portfolio bereits hat, mit vielen Einzelwerten. Man sagt, hört sich interessant an, was der Lipko gerade gesagt hat. Ja, ich kaufe das Thema zum Beispiel Halbleiter, ich kaufe das Thema Energieversorgung, will aber jetzt nicht Einzelwerte reinnehmen, sondern guck mir mal entsprechend Branchen-ETF zum Beispiel an, kann das durchaus machen. Das ist also wirklich spannend, das ist jetzt hier kein Product Placement, sondern wirklich auch eine gute Idee, damit man sozusagen eine einfache, gut umsetzbare Möglichkeit hat, eine Diversifizierung vorzunehmen, die praktikabel ist, die kostengünstig ist. Das Ganze gilt im Übrigen auch für das Thema Diversifikation in andere Anlageländer rein. Also sprich, ich habe ja über Südkorea gesprochen, über Japan, über China, über Südamerika. Das heißt, wenn ihr auch da vorhabt, zum Beispiel zu sagen, ja, hört sich spannend an, ich bin zum Beispiel bullish für Brasilien oder ich bin bullish für China, möchte aber hier keine Einzelwerte drin haben, da kann man eben auch sich auf die großen Werte aus den jeweiligen Volkswirtschaften fokussieren, kann dann einen ETF kaufen, die oftmals dann, weiß ich, die 50 größten Unternehmen aus dem Land entsprechend abdecken, als Index dort dann nachbilden, und dann hat man eben eine relativ gute Möglichkeit, davon auch partizipieren zu können. Also das finde ich ganz charmant und möchte ich an dieser Stelle einfach auch nochmal hervortun, weil ich denke, dass das eine gute Möglichkeit für viele Anleger, Anlegerinnen und unter euch ist, unter den Zuhörern, die davon dann einfach auch adäquat profitieren können. Ja, damit bin ich durch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nochmal die Abschlussfrage: Wenn ihr entsprechend, ja, aus eurer Sicht heraus Risiken seht für 2025, schreibt mir es gerne in die Kommentarzeile rein. Schreibt mir auch gerne rein, welche Länder, was für Unternehmen ihr tatsächlich dann für 2025 interessant findet. Würde ich mich drüber freuen. Nehme ich wahrscheinlich dann auch in den nächsten Ausgaben mal mit rein, wenn der ein oder andere Kommentar da ist. Also von daher hier nicht zurückhalten, sondern wirklich entsprechend da mal euren Kommentar da lassen, würde mich echt drüber freuen. Und vor allen Dingen auch nochmal der Hinweis: Worauf achtet ihr denn bei euren Investitionen für 2025? Was sind eure Aspekte, worauf ihr achtet? Welche Sorgen, Nöte, Gedanken habt ihr? Und darüber würde ich mich natürlich freuen. Ja, das war es soweit von mir. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen bezaubernden dritten Advent jetzt hier in der kommenden Wochenende, wenn man es so will. Und ansonsten natürlich weiterhin viel, viel Erfolg beim Agieren an den Börsen. Wenn ihr Lust habt, guckt einfach mal morgens auf dem YouTube-Kanal von mir vorbei. Da gibt es den Start in den Tag oder auch mittags das Coffee Break. Also sprich, wenn ihr Lust und Laune habt, abonniert einfach mal meinen YouTube-Kanal. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, entsprechend dort über, ja, Aktivitäten in Asien oder eben an den amerikanischen, europäischen Börsen entsprechend informiert zu werden. Das war es soweit von mir. Viel Erfolg, alles Gute, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.